Hallo und Servus und herzlich willkommen zur Starken Stimme, dem Podcast vom Bundesverband Selbsthilfe Österreich. Mein Name ist Mario Schlichting und in der heutigen Folge geht es um das Thema ADHS bei Erwachsenen. Und wie immer ist auch die Waltraud mit dabei und deswegen Waltraud, hi, schön, dass du da bist.
Hallo Marius, schön, dass wir wieder eine Folge aufnehmen. Heute habe ich zwei Gäste mitgebracht, nämlich die Michaela, die wir schon von einer vorherigen Folge kennen. Ihr werdet euch sicher daran erinnern. Und den Martin. Und beide kommen mit einem Thema, das ich bis jetzt immer nur einer Kinderkrankheit zugeordnet habe, also ich persönlich. Und es geht um ADHS bei Erwachsenen. Und ich denke, das wird eine sehr spannungsreiche und spannende Folge werden. So, ihr beiden, hallo.
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 Wir freuen uns, dass wir über das Thema, das uns sehr am Herzen liegt und mit dem wir uns sehr viel beschäftigen und von dem wir auch sehen, dass die Nachfrage nach Information und nach Unterstützung sehr groß ist, dass wir darüber sprechen dürfen. Ich bin die Michaela und zusammen mit Martin haben wir eine Selbsthilfegruppe für ganz speziell für Erwachsene mit ADHS gegründet. Diesen Februar haben wir sie gegründet und wir sind sehr schnell wachsend, weil die Nachfrage groß ist und immer mehr Angebote gewünscht werden. Und wir versuchen da dem gerecht zu werden und möglichst alles das zu erfüllen, was gebraucht wird.
Richtig, und ich bin der Martin, hallo, und ich habe das mit der Michaela zusammen gegründet, auch neben einem Verein namens Team ADHS. Und wir versuchen da eben genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich dieses schon seit langem gültige Denken, dass das sich in der Jugend auswächst, eigentlich eine Kinderkrankheit ist. Wir versuchen da ein bisschen zu informieren, dass das eben bei den meisten nicht der Fall ist, sondern erhalten bleibt bis ins Erwachsenenalter.
Wie seid ihr jetzt dazu gekommen, eine Gruppe, eine Selbsthilfegruppe zu, also das ist ja jetzt nicht so naheliegend, oder hat einer von euch beiden?
Ja, ich bin Betroffener. Ich habe leider auch schon an ADHS seit der Kindheit. Und eben dadurch, dass es in den, ich würde mal sagen, um 2000 rum, gab es dann so die ersten Stimmen, wo es geheißen hat, dass das eben nicht im Kindheitsalter vergeht, sondern bis ins Erwachsenenalter anhält, bin ich hellhörig geworden, habe verschiedene Krisen durch und innerhalb dieser Krisen eben nicht verstanden, warum mir so viele Dinge passieren, die anderen unter Umständen nicht passieren. Und ich mich doch anstrenge und diese Anstrengung oftmals ins Leere geht. Dadurch kam ich dann drauf, habe mit meinem damaligen Arzt drüber gesprochen, der auch sehr informiert war und der gesagt hat, Martin, da musst du was machen, das ist mir bekannt, ich habe eine Fortbildung drüber gehabt, da müssen wir zusammen was machen dagegen.
Und kannst du uns ein bisschen so einen Einblick geben? Also die Michaela weiß ja schon, dass ich so ein bisschen intensiver nachfrage, wenn uns das einfällt dazu. Kannst du uns so ein Beispiel geben, wie sich das äußert? Also ich kann mir jetzt noch gar nichts vorstellen.
Da kann ich dir ganz viele geben. Das Problem an der Sache ist, dass der ADHSler selber, das habe ich eben bei mir gemerkt, gar nicht mal so damit umgeht, es ist ADHS, sondern es passieren uns Dinge wie, das fängt an beim einfach die Zeit nicht einhalten können. Ja? Egal, was man macht, sämtliche Maßnahmen, die man versucht, funktionieren nicht. Wir schaffen es oftmals einfach auch nicht richtig, uns zu organisieren. Es gibt keine Möglichkeit, Tagespläne einzuhalten, weil uns die Umstände, die Tücke des Objekts, kann man fast sagen, dermaßen beschäftigen, dermaßen ablenken, dass wir einfach immer wieder in Situationen kommen, in denen wir uns rausreden müssen, in denen wir erklären müssen, warum wir das machen, in denen das nach Absicht aussieht. Und das führt am Ende dann doch dazu, dass man sich selbst als Versager sieht. Das geht sehr, sehr vielen so. Man hat das Gefühl, man ist nicht ganz dicht, man ist nicht ganz sauber, man ist verrückt. Und man ist vor allem dumm. Ja? Und man kriegt das ja dann auch ganz oft gesagt. Vielleicht bist du einfach zu dumm dafür. Oder ja, das geht in der Kindheit los und zieht sich durch die Jugend. Und dann irgendwann ist man selber davon überzeugt. Also man muss ja einem Menschen nur oft genug sagen, dass er dumm ist. Dann wird er das selber glauben. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Aspekt des Ganzen.
Ja, verstehe. Aber das kommt natürlich auch wie bei vielen anderen Erkrankungen auch daher, dass es schlecht diagnostiziert wurde oder gar nicht. Oder der Arzt sich nicht gut genug ausgekannt hat oder wie auch immer. Also diese Ängste oder Falschinterpretationen entstehen ja immer dann, wenn der Arzt auch zum Teil versagt. Ne? Also nicht der Erkrankte versagt, weil er kann ja nichts dafür.
Natürlich.
Sondern, also ich kenne das von meiner Erkrankung auch, da gab es auch schon ganz schlechte Diagnosen.
Natürlich, ja, weil man es auch nicht sieht. Und ich selber als Betroffene muss auch sagen, es ist auch gar nicht so merkwürdig, dass die Leute das nicht erkennen, denn man würde ja nicht glauben, dass jemand einfach im Hirn so daneben ist, dass die einfachsten organisatorischen Dinge und Schulabschlüsse und alle möglichen Bildungsabschlüsse, Studienabschlüsse, irgendwie Prüfungen, dass es einfach nicht auf die Reihe kriegt, obwohl er viel mehr versucht als diejenigen, die es dann mit Bravour schaffen. Ja? Und es geht natürlich ganz schnell an so moralische Grenzen, dass man sagt, also zu spät kommen ist einfach respektlos und solche Sachen. Und ja, oft steht man dann da und hat eigentlich nichts in der Hand, womit man argumentieren kann, selbst wenn es dann schon die Diagnose gibt, die einen selber ja unheimlich erleichtern kann. Man sagt, okay, wow, es funktioniert, bestimmte Regionen in meinem Gehirn funktionieren einfach anders und damit kann ich mir mich selbst erklären. Ist es trotzdem noch schwer, es anderen zu erklären, wie du es gerade gesagt hast, denn man schaut ja auch normal aus.
Kann man das selber reflektieren? Dann, wenn du sagst, also ich komme jetzt zu einem Termin zu spät oder so und jemand sagt, naja, das war jetzt nicht nett, was du da gemacht hast, weil du zu spät gekommen bist, kann man das selber reflektieren?
Bis zu einem gewissen Grad, denn es bleibt ja immer noch das, was man von Kindheit an gelernt hat, dass sich bestimmte Dinge nicht gehören, dass man bestimmte Dinge einfach nicht macht und man macht sie, obwohl man weiß, dass man es nicht machen sollte, aus irgendeinem unerfindlichen Grund selber. Ja? Und man selber schaut sich in den Spiegel, denkt sich, bist du wirklich krank oder bist du einfach nur bescheuert? Ja?
Ich kann auch dazu sagen, die Kinder hören dann oft schon immer dieses, du musst dich halt mehr bemühen. Und es sind dann Kinder, die sich massiv anstrengen, bis in die Erschöpfung anstrengen, um im Fokus zu bleiben, um zuzuhören, um sitzen zu bleiben und nicht aufzustehen. Und dann hören sie, du musst dich mehr bemühen. Und bemühen ist ja nicht greifbar, gerade für ein Kind. Ja. Und das Kind denkt sich, was ist eigentlich dieses Bemühen, das offensichtlich alle anderen machen und ich als Einziger nicht. Weil das ist anstrengend ist für sie und dass sie schon erschöpft sind davon, das spüren sie ja. Und sie wissen nicht, wie sie es anstellen können, es noch besser zu machen. Und das bleibt dann eben bis ins Erwachsenenalter bestehen. So, ich hätte mich nur noch mehr bemühen können. Und man kann auch sagen, eine Problematik bei der ADHS ist, dass die Dinge, die sich im alltäglichen Handeln und Agieren auswirken, sind solche, die jeder Mensch manchmal hat, wenn er sich gehen lässt, wenn er erschöpft ist, wenn er überfordert ist. Und das sind Dinge, wo ein Mensch mit einer durchschnittlichen Neurologie sich tatsächlich zusammenreißen kann und es ihm dann gelingt. Ich sage mal als Beispiel, bei einem Rollstuhlfahrer, das hat niemand anderer, dass er die Beine nicht bewegen kann. Das ist einfach etwas, das ist ganz abgegrenzt, ist ganz anders, als alle anderen es haben. Aber das sind Dinge, viele ADHSer verlieren ständig was, vergessen das Wichtigste, was sie hätten mitbringen sollen, gehen einkaufen und vergessen deswegen, wenn sie eigentlich dort waren. Und dann, das kennt jeder, weil das jeden manchmal passiert, jeder hat schon mal sein Handy vergessen oder sonst etwas Wichtiges. Und dadurch kommt man halt dann immer wieder auf dieses, ja, kenne ich, ist bei mir auch, weißt was, aber ich mach's doch so, ich konzentriere mich dann. Oder wie oft hören die ADHSer, weißt was, hast du schon mal mit einer Liste probiert? Und ich meine, es gibt keinen ADHSer, der nicht hunderttausende Formen von digitalen und analogen Listenvarianten durchprobiert hat. Aber wenn die ADHS tatsächlich da ist, hilft halt eine Liste auch nicht. Und dadurch ist es dann oft so, dass die Betroffenen, wenn sie jetzt eine Diagnose haben und vielleicht auch eine gute Begleitung im Sinne einer Psychoedukation, also das Lernen, was ist das Störungsbild, was bin ich, was ist meine Persönlichkeit und was davon ist von der ADHS beeinflusst und anders als bei den meisten anderen Menschen, dann haben sie ein Ich-Bild und kognitiv verstehen sie dann wohlgenau oder teilweise sehr genau, was ist eigentlich doch die ADHS und was kann bei mir einfach nicht so gut und so leicht gelingen wie bei den anderen. Aber in der Emotion ist es oft anders. Und die Selbstvorwürfe bleiben oft bestehen, selbst wenn dann auch erwachsene, reflektierte Betroffene sagen, eigentlich weiß ich ja, dass es an der ADHS liegt und dass es auch mit Bemühen und mit guten Strategien mitunter besser werden kann und etwas besser gelingen. Also welche Methoden da helfen können, da können wir dann noch drüber sprechen. Aber in ihrem Kopf ist immer noch dieses, vielleicht bin ich ja doch der Versager.
Das geht wahrscheinlich ein Leben lang nicht aus dem Kopf raus, ne? Sowas. Also ja, nimmst du Medikamente da, Martin?
Ja, ich nehme Medikamente. Ich habe, als das damals diagnostiziert wurde, also das ist jetzt ungefähr 10 Jahre her, als die Diagnose kam. Und da habe ich angefangen, das Medikinet zu nehmen. Das ist ein sehr populäres Medikament, das Erwachsene auch bekommen, auch als Ritalin bekannt. Und das habe ich jetzt in Form von Concerta, was der gleiche Wirkstoff ist. Hier in Österreich bekomme ich das auch. Und die Dosis ist sollte so angepasst sein, ungefähr an das Gewicht. Also das heißt, ich nehme am Tag 40 bis 80 Milligramm.
Das ist aber auch sehr spezifisch und das ist uns auch ganz wichtig zu sagen, es gibt in dem Zusammenhang gerade mit den Medikamenten keine Empfehlung, die auf jeden Betroffenen zutrifft. Es gibt auch Betroffene, die ohne Medikamente sehr gut auskommen und gute Strategien für sich finden. In sehr vielen Fällen ist es wirklich gut und empfehlenswert, mit Medikamenten das zu versuchen, ob es Verbesserungen gibt. Man sagt, von den psychischen Störungsbildern ist es eigentlich das Einzige, für das es eine so wirksame und so spezifische medikamentöse Therapie gibt, die vieles verbessert. Die ADHS ist auch mit guter Medikation ja nicht weg, aber es erleichtert vieles. Es kann die ADHS-Symptome abschwächen und die Medikation kann auch quasi einen Fuß in die Tür bekommen für die weiteren Hilfsmöglichkeiten oder Unterstützungsmöglichkeiten, wie eben man sie durch Coaching und durch so Alltagstraining und Strategien erreichen kann. Oder oft dann auch begleitet mit Psychotherapie, die dann so diese, man sagt, Komorbiditäten, also diese zusätzlich auftretenden Depressionen, Ängste und
andere. Also wahrscheinlich sind die Mitglieder oder die Betroffenen eurer Selbsthilfegruppe sehr dankbar dafür, dass sie sich da austauschen können, könnte ich mir vorstellen. Also dass das ein sehr wesentlicher Aspekt in der Behandlung ist, ne?
Ja. Auf jeden Fall, ja. Ja. Es hat sich auch, wie gesagt, gezeigt, dass sich das unheimlich steigert. Die Nachfrage sehr hoch ist, gerade bei Erwachsenen. Weswegen wir das dann auch vorwiegend auf Erwachsene ausgelegt haben. Aber gesagt haben, dass für Kinder gibt es nun mal schon sehr viele Angebote und das ist auch gut so. Aber Erwachsene kommen immer noch nicht klar, haben sehr oft dieses Gefühl, sie sind Astronauten oder Außerirdische, die zufällig irgendwie hier gelassen wurden und keiner merkt, weil sie eben so ausschauen wie der Mensch. Das ist etwas, was wir immer wieder hören und natürlich auch diese Rückmeldung, super, dass es das gibt, wir sind erleichtert, darum geht's ja, die Leute zu erleichtern.
Ja? Und kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja, das überschneidet dieser Vergleich, den würde ich ganz gerne nochmal aufnehmen, mit dem die Michaela vorher erwähnt haben, mit dem Rollstuhlfahrer. Das ist ja etwas, was man sieht. Und jeder würde verstehen, dass dieser Mensch sich nicht die Treppe hinaufbewegen kann. Wenn man dem so kurz sagt, du, geh mal bitte zu Fuß einen Stock auf, wir treffen uns oben, dann würde jeder, der rumsteht, sagen, total bescheuert. Ne? Aber jetzt bei einem ADHSler, der uns nicht sieht, wie gesagt, durchaus ein Verständnis dafür, aber man muss es sich ungefähr so vorstellen, dass man dem sagt, geh die Treppe rauf, obwohl er nicht gehen kann. Also dieser Vergleich ist durchaus rechtfertigt, dass ein Phänomen ist, das halt nicht erkannt wird, aber sei pünktlich, man schafft das schon immer wieder, aber mit unheimlichem Mühe und Anstrengung.
Und ich sage manchmal als Vergleich auch gern dazu, und das macht die Sache nämlich so problematisch, dass der ADHSer, der einfach, das können wir dann auch neurologisch erklären, der einfach so Zeitabläufe und Zeitmanagement nicht gut auf die Reihe kriegt. Wenn der jetzt einen ganz wichtigen Termin hat, dann schafft er das auch. Aber er muss mit voller Anstrengung, voller Konzentration den Fokus oft schon einen Tag vorher und den ganzen Tag nur auf das legen. Und das ist etwas, was man dem nicht täglich und für alle kleinen und größeren Termine abverlangen kann. Und deswegen, ich bin ja selber von einer körperlichen Krankheit betroffen, Mukoviszidose, wir haben ja darüber auch schon gesprochen. Und ich erlebe diesen Unterschied immer wieder, weil auch ich konnte auch vor meiner Transplantation mit meiner Lunge, mit der schlechten Lunge, kann ich einmal die Stufen hinaufgehen, wenn ich mich ganz stark anstrenge. Aber bei meiner körperlichen Konstitution, wo die Lunge nicht funktioniert, hätte niemand gesagt, reiß dich halt zusammen. Gestern hast du es ja auch geschafft, wie es so wichtig war. Das sagt niemand, also fast niemand in dem Zusammenhang, wo jemand eine körperliche Einschränkung hat. Und wenn das Problem in der Neurologie, in der Psychologie liegt, dann kommt das immer wieder so, dass man sagt, bemühe dich doch, gestern hast du es ja auch geschafft. Oder wenn es dir doch wichtig ist, schaffst du es. Und es wird nicht gesehen, dass das eine eben solche Anstrengung ist, wie wenn selbst der Rollstuhlfahrer in einem Notfall könnte auch die Stufen raufrobben.
Ich glaube, man hat auch bei neurologischen Erkrankungen, wie jetzt zum Beispiel ADHS, und da gibt es ja auch mehrere Polyneuropathie oder Restless Legs und so weiter, bei Krankheiten, die du nicht siehst, die ein Fremder nicht sehen kann, oder selber sieht man sie ja auch nicht. Ja, Du schaust jemanden an und sagst, ja, was, der ist zwar jetzt in der Selbsthilfe, aber was könnte der jetzt haben? Also muss man nur mutmaßen, aber ich glaube, das wäre fast mal so ein übergreifendes Thema, das wir aufgreifen könnten im Rahmen der Selbsthilfe. Was macht man mit Patienten, mit Betroffenen, wo man Krankheiten nicht sehen kann? Wie verhält man sich oder wie verhalten die sich? Ja. Also das wird bestimmt auch nochmal ein spannendes zusätzliches Thema.
Ja, spannend, sehr wichtig. Ja.
Und wichtig, ja. Ihr habt es mich jetzt aber auch darauf gebracht, muss ich sagen.
Das haben wir jetzt gemeinsam erarbeitet.
Gemeinsam erarbeitet. Der Marius kann uns da auch vielleicht weiterhelfen noch. Was mich jetzt noch interessiert, wie stellt der Arzt das fest? Also gibt's dann, ist es ein Gen?
Davon geht man aus. Man geht davon aus, dass das genetisch vererbt wird. Ja. Ich könnte jetzt nur sehr schwer sagen, wer von meiner ziemlich durchgedrehten Verwandtschaft verantwortlich ist dafür, dass ich das Gen habe. Aber zumindest jetzt laut der Fachliteratur ist es tatsächlich so, dass man in Familien über Langzeitstudien auch entdeckt hat, dass es sich teilweise über Generationen weitergibt. Aus einer Zeit, in der diese Diagnose noch nicht geherrscht hat, führt man so manche populäre Personen oder dieses Phänomen oftmals auf genetische Vorprägung zurück.
Also es ist so, dass man jetzt fix davon ausgeht, dass eine sehr hohe genetische Komponente da ist, dass diese Komponente, diese Konstitution, diese Möglichkeit für die ADHS-Symptomatik legt, und dass aber das Umfeld insofern einen Einfluss hat. Und hier möchte ich jetzt ganz bedacht und wichtig sagen, dass es nicht heißt, dass es durchs Umfeld ausgelöst ist. Aber ein sehr stützendes, förderliches Umfeld kann vieles von der Problematik und Belastung der ADHS abfangen und dem Kind schon von klein auf auch Strategien mit an die Hand geben, damit besser umzugehen und vor allem die Sekundärbelastungen der Depression, der Versagensgefühle, dieses Fehlen an Selbstwirksamkeitsgefühl nehmen.
Ja, verstehe.
Und ein durchschnittliches Umfeld macht dann, dass die ADHS eben vorhanden ist, wenn die Konstitution so gelegt ist und wenn man dann auch noch vielleicht in schwierigen Bedingungen aufwächst, dann wirkt sich's oft ganz besonders stark aus.
Jetzt nochmal zurück zu meiner Frage. Wie stellt der Arzt das fest? Macht nichts. Wir sind ja noch zusammen. Wie stellt der Arzt das fest? Also macht der eine Nervenleituntersuchung oder?
Es ist ja spannend, weil man neurologisch die Auffälligkeiten sichtbar machen kann. Aber das ist nicht oder noch nicht so eindeutig, dass man damit diagnostiziert. Vielleicht gerade, weil die Bereiche, die in der Neurologie nicht so aktiv sind oder anders aktiv sind, in Stresssituationen und in bestimmten Situationen bei jedem Menschen verändert funktionieren. Das heißt, da müsste man eher einen neurologischen, also EEG-Langzeitverlauf sehen, damit man das neurologisch feststellen kann. Das heißt, die Diagnostik basiert auf Befragung einerseits, und da geht es auch schon um die Kindheit, weil wie gesagt, in einer Belastungssituation könnte jeder diese Merkmale haben. Das heißt, es wird geschaut, ob das über die Lebensspanne schon lang besteht. Und wichtig ist in der Diagnostik, dass es in verschiedenen Lebenssituationen, Lebensbereichen besteht. Also nicht zum Beispiel nur im Job auffällt oder nur zu Hause oder nur im Freundeskreis. Und Und dann gibt es auch noch spezifische Tests, also wirklich Aufmerksamkeitstests, Reaktionstests, die die Ausdauer, die Impulsivität und die Hyperaktivität abfragen. Und man sagt, eine souveräne ADHS-Diagnostik geschieht meistens über 2 Termine und über auf jeden Fall mehrere Stunden. Also so mitunter sagt jemand, ich diagnostiziere das und macht in einer Stunde irgendeinen
Test. Und mit einem guten Neurologen, ne?
Das ist wichtig. Ja. Es ist so, auch meine Erfahrung, ich habe in Deutschland das erste Mal so einen Probetest gemacht bei einem Psychiater, der darauf spezialisiert ist, also ADHS bei Erwachsenen spezialisiert ist, woraufhin er mich dann in ich kam in eine Klinik damals, wo ich also über längere Tage auch einen Test hatte. Diese Parameter sind sehr gut aufgebaut, so dass man selber quasi gar nicht merkt, in welcher Form des Tests jetzt gerade das auf mich zukommt. Es hängt nämlich auch sehr viel damit zusammen, dass beobachtet wird, wie verhält sich jemand während des Tests. Und das ist jetzt auch noch ausgeweitet worden auf verschiedenste Stresstests, die mit einem gemacht werden. Die habe ich jetzt erst letztens gemacht. Ich selber hätte aus dem Test nicht erkannt, dass ich da ein ADHS zeige. Ja, aber aufgrund dessen, dass das eben sehr gut beobachtet wird von Seiten des Computers, es bestimmte Vorgaben auch der WHO durch den ICD-10 natürlich, jetzt den 11er bald, gibt, kann man es sehr, sehr gut eingrenzen und kann auch sagen, okay, das kann jetzt kein Zufall sein. Ja, und aufgrund dessen wird es auch immer sicherer, wenn diese Diagnose kommt. Es gab eine Zeit, da wurde auf einmal jeder, ja, ähnlich wie beim Autismus oder sonst, auf einmal war jedes Kind autistisch, ADHSler, sonst irgendwas, wenn es nur ein bisschen auffällig war. Das wird jetzt Gott sei Dank sehr stark differenziert. Und natürlich ist durch eine Gesellschaft, die immer mehr verlangt, dass unser Gehirn organisiert, ist klar, die meisten Organisationen sind ein sehr junger Aspekt bei uns Menschen, ja, und eben noch nicht so ganz ins Hirn, wie keine Ahnung, wie das Essen oder sonst was hineingeraten. Ja, ja. Wir lernen es alle noch. Aber dass es da eben komplette Spitzen gibt, die da drüber wegfallen, die da einfach nicht mehr in dieses Gesamtbild passen, das steigert sich natürlich auch mit einer Gesellschaft, die immer mehr verlangt, dass jede Minute durchgeplant und perfekt durchgedacht ist.
Ja, verstehe.
Man kann vielleicht zur Diagnostik noch kurz sagen, dass die Hauptbereiche der ADHS nach Beschreibung sind mal das sogenannte Aufmerksamkeitsdefizit. Mhm. Viele Betroffene und auch wir finden das nicht ganz passend, den Begriff, weil es ist eher eine Schwierigkeit bei der bewussten Steuerung der Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich jetzt irgendetwas zu tun habe als Nicht-ADHSer, kann ich sagen, ich muss mich jetzt voll auf das konzentrieren, das ist für mich jetzt wichtig, da bleibe ich jetzt dran. Oder ich kann sagen, ich schaue jetzt insgesamt, was hier los ist und bin wachsam auf alles, was passiert. Der ADHSer kann das nicht gut steuern. ADHSer haben aber nicht ein Aufmerksamkeitsdefizit an sich, sondern es fällt ihnen manchmal schwer, die Aufmerksamkeit voll auf das zu legen, wo sie sie gerade hinlegen sollten. Die Ablenkbarkeit ist da ein großes Thema. Mhm. Aber zweitens sind ADHSer sehr schnell oft im sogenannten Hyperfokus, also im Überfokus. Das heißt, wenn die bestimmte Anreize groß da sind, die sich dann neurologisch und durch die Biochemie auswirken, dann können ADHSer sich auf etwas so konzentrieren, dass, wenn ich das so sagen kann, jeder Nicht-ADHSer sie darum beneidet. Und das kann aber großartig sein, weil sie dann mitunter eine riesengroße Seminararbeit oder gar Magister- oder Doktorarbeit innerhalb kürzester Zeit auf die Beine stellen, was andere in der Zeit gar nicht schaffen würden. Aber es kann auch problematisch sein, weil wenn die jetzt im Hyperfokus drin sind, vergessen sie vielleicht alles rundherum, kommen erst recht zu Terminen zu spät, schaffen es nicht, für die Familie da zu sein, bei anderen Dingen.
Verstehe, ja. Das wäre aber doch mal ein Thema, das man einbringen könnte oder müsste fast bei der EFNA. Kennst du die EFNA? Das ist der Europäische Neurologenverband, Dachverband, also, oder? Marius, hilf mir. Ich glaube, die EFNA ist der Europäische Föderation Neurologie oder so irgendwer. Ja. Also, da kenne ich die Präsidentin sehr gut, kann ich da abgeben.
Da können wir uns vielleicht nachher noch austauschen.
Die ja, gerne.
Das wäre sehr gut, weil es gibt mehreres, das hier in Arbeit ist, da ein bisschen auch die Sichtweise zu verändern. Und da sind einige dran und unter anderem auch wir. Und gibt zum Beispiel auch den Punkt, dass das gesamte Emotionsthema insgesamt noch sehr wenig Beachtung kriegt, dass bei ADHS auch ein sehr großes ist, dass die Emotionen oft sehr stark überschäumen, könnte man sagen, und schwerer steuerbar und auch schwerer kognitiv fassbar und lenkbar sind. Das kann man gleich sagen, das ist neben dem Aufmerksamkeitssteuerungsproblem, wenn man so will, ist das mit den Emotionen ein zweiter großer Punkt. Das dritte ist eben die Hyperaktivität. Und hier ist es auch ganz wichtig, das hat dazu geführt, wie du, Waltraud, anfangs gesagt hast, dass man das ja eher als Kinderkrankheit unter Anführungszeichen oder als Störungsbild der Kinder kennt, weil diese Hyperaktivität, diese Unruhe bei den Kindern eben oft sehr körperlich ausgetragen wird. Das heißt, die klettern und springen herum und können nicht still sitzen. Im Erwachsenenalter haben dann die meisten gelernt, doch relativ still zu sitzen und den Körper zu beherrschen. Man merkt mitunter so ein Hin- und Herwetzen oder dieses typische Knieschaukeln oder so. Aber diese Hyperaktivität und Unruhe verlagert sich dann oft nach innen. Das heißt, die Gedanken sind sehr rasch, sehr unermüdlich, springen so schnell hin und her und hören auch, wenn man sich entspannen möchte oder wenn man schlafen möchte, nicht auf, so aktiv zu sein. Und das kann wahnsinnig anstrengend sein. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass man sich nicht so einfach auf etwas fokussieren kann.
Ja, natürlich. Ja, also klar, also alle unsere Aktivitäten, auch die körperlichen, kommen ja von innen, ne? Also über unsere
Neurotransmitter. Und der letzte noch Bereich, der für die Diagnostik auch wichtig ist, ist dann die Impulsivität, die ein bisschen mit der Hyperaktivität zusammenhängt. Und bei Impulsivität denken viele an dieses einfach rausschreien, was man sagen möchte, oder mitunter auch die Emotionen impulsiv auszuagieren. Aber zur Impulsivität gehört auch dazu, Entscheidungen impulsiv zu treffen, oder man wird etwas gefragt und antwortet schnell. Und da weiß man auch neurologisch, dass diese Verknüpfung von dem, was gerade präsent ist, woran ich gerade denke oder was mir gerade präsentiert wird, die Verknüpfung zu allem, was ich in dem Zusammenhang bisher gelernt habe und Erfahrungen gemacht habe, nicht so aktiv, also tatsächlich von den Neuronenverknüpfungen nicht so aktiv funktioniert. Das heißt, wenn jetzt jemand einen ganz wichtigen Termin oder Datum hat, an dem Tag oder am nächsten Tag, und vielleicht oft ist es dann auch in Beziehungen, dass man vielleicht mit der Partnerin oder dem Partner etwas ausgemacht hat, was einem tatsächlich auch selber wichtig ist. Aber jetzt kommt jemand daher und sagt, hey, kommst du noch mit, wir machen das, irgendwas Tolles. Sagt der gleich mal ja, aber nicht, weil ihm das wichtig ist. Und das ist dieses Prioritätenproblem, das daraus entsteht. Es ist aber nicht, dass der die Priorität so setzt, dass er sagt, eigentlich das schöne Date oder gar der Jahrestag mit dem Partner oder der Partnerin interessiert mich nicht, mir ist jetzt lieber mit den Kumpels noch was trinken zu gehen, sondern es wird gar nicht verknüpft zu dem, was man eigentlich geplant hat. Und Abläufe vor sich gar nicht so gesehen und in Verbindung gebracht. Und da kommt es ganz stark auch zu Konflikten, sowohl im Beruf als auch im Privaten. Und insgesamt dieses Nachdenken über Prioritäten, was will ich eigentlich, was ist mir eigentlich wichtig, fällt Betroffenen schwer, auch wenn sie klare Prioritäten in sich haben und sehr starke Werte auch in sich haben und leben, sind die oft einfach neurologisch nicht so präsent, die Verbindungen und die
Bedeutungen. Gibt es denn auch evidenzbasierte Zahlen? Wie hoch der Anteil
Die sind sehr, sehr unterschiedlich. Also die unterschiedlichen Studien oder Fachleute kommen auf sehr unterschiedliche Zahlen. Man hat bis vor kurzem gesprochen von
60-80%, glaube ich.
Ne? Meinst du, ist die bei denen bis ins Erwachsenen?
Ja, das meine ich.
Ich meine, es gibt noch mehr Zahlen zu Kindern, und das hat man, sprach man bis vor kurzem von 6%, 3-6% sagen manche bei den Kindern, und andere sagen doch, dass es deutlich mehr sind, weil eben sehr viele unentdeckt bleiben. Und mindestens 2/3, geht man davon aus, bleibt die ADHS bis ins Erwachsenenalter bestehen. Sehr verlässliche Zahlen kann man da eigentlich jetzt nicht nennen.
Nein, gibt es nicht, aber ja, das Phänomen ADHS, wie gesagt, es ist noch sehr, sehr in den Kinderschuhen, das Ganze zu entdecken, wie eben ähnliche.
Ja, verstehe. Ja.
Man kann das Phänomen benennen, man kann es auch inzwischen diagnostizieren, wie gesagt.
Ja.
Man kann es auch inzwischen eingrenzen. Aber die Schwierigkeit besteht halt immer noch, und das hast du vorher sehr gut gesagt, darin, dass wir eigentlich mit Krankheiten, die wir nicht sehen, erst seit, sagen wir, 200 Jahren maximal umgehen können. Wir merken, dass es sowas gibt. Ja. Und also auch noch ein sehr junges Gebiet ist, und das kannst du aus ADHS auf jeden Fall übertragen, dass ja, sagen wir, wirklich benannt erst wurde in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Mhm.
Gut, also ich kann mich erinnern, wie meine Kinder ganz klein waren, das ist jetzt 40 Jahre her, da war das sehr häufig, die Diagnose, ADHS oder hyperaktiv.
Genau.
Also hyperaktiv war, glaube ich, im Kindergarten damals bei meinem Sohn jedes zweite Kind. Also
richtig.
Jetzt also nicht diagnostiziert, genau, aber man hat es dann gesagt, ja, das, der, die ist hyperaktiv.
Da hat man dieses Phänomen gesehen, erkannt. Es gab noch nicht wirklich was Greifbares. Und es wurde auch eines nämlich unterschätzt, und das ist ganz spannend jetzt in dem Zusammenhang, weil auch Michael und du jetzt diese Hyperaktivität angesprochen haben. Es gibt nämlich auch den gegensätzlichen Typ. Es gibt den hypoaktiven Typen. Mhm. Das sind so diese berühmten, man sagt, das meistens trifft das die Mädchen. Das sind so diese Typen, die oder diese Menschen, die im Unterricht, diese Kinder im Unterricht sitzen und auf einmal wegträumen. Ja?
Gibt es aber bei Buben und Männern genauso.
Also gibt es genauso.
Ja, 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 ja.
Man sagt nur, das ist bei den Mädchen und so umgekehrt. Ne? Und die träumen sich in ihre Welten und kriegen an, wenn sie gefragt werden, ist überhaupt nicht mit und sind oft sehr, sehr, sehr hinterher. Träumerlein, würde man sagen, jetzt so bei uns in Bayern. Ne? Und,
aber das gibt es bei Erwachsenen dann nicht so viel, gell? Oder
schon? Schon auch. Mhm. Wir haben auch in unserer Selbsthilfegruppe immer wieder, die eben, wie gesagt, auch Männer und Frauen, die sagen, sie sind eher dieser Verträumte, der gar nicht so richtig wach wird, gar nicht richtig in den Fokus kommt, der immer den Gedanken, auch so viele Gedanken hat, aber diesen Gedanken so nachhängt, Tagträumer kann man sagen, und dem es einfach schwerfällt, im tagesnotwendigen Fokus zu bleiben. Und spannend ist auch, soll ich das kurz sagen mit dem?
Weil ich weiß nicht, was du sagen musst, aber gerne.
Neurologischen Aktivierung.
Mhm, sagt, ja, ja.
Man würde ja meinen, wenn jetzt ein Mensch mit ADHS, ob Kind oder Erwachsen, jetzt so unruhig ist, könnte man ja meinen, dass die Neurologie sehr stark in diesem sehr aktivierten Bereich ist. Mhm. Und eher man neurologisch in die Entspannung reinkommen muss. Mhm. Tatsächlich weiß man aber auch noch nicht so lange, aber seit den letzten Jahren, dass es sehr oft umgekehrt ist. Man spricht insgesamt von einer Aktivierungssteuerungsschwäche oder ein Problem, die automatische Steuerung des Aktivierungslevels des Hirns funktioniert nicht richtig. Das heißt, der ADHSer ist aber öfter in einem unteraktivierten Level in der Neurologie. Mhm. Und das führt dann auch zu der Unruhe, weil er jetzt den Tagesanforderungen nachkommen muss. Zum Beispiel der Wecker hat geläutet, er muss jetzt Frühstück machen, er muss sich duschen, er muss auf die Uhr schauen, er muss zur U-Bahn gehen. Und ist aber eigentlich neurologisch in dem Zustand, in dem man sich befinden sollte, wenn man abends am Sofa sitzt und eigentlich nichts anderes mehr versichert, als dann die paar Schritte ins Bett hinüberzugehen. Und damit er den Anforderungen nachkommen will, unbewusst könnte man sagen, weckt er sich sozusagen auf. Das Kind durch das Herumklettern, der Erwachsene vielleicht durch das Beinschaukeln, durch die zu schnellen Gedanken, durch diese eben Hyperaktivität und insofern, es gibt ja auch dann die Methode des Neurofeedback. Das ist eine Methode, wo körperliche Funktionen, in dem Fall Hirnfunktionen, am Computer sichtbar gemacht werden und dadurch, dass man sie sieht, kleinste Tendenzen der Veränderung wahrnehmbar werden und man dann lernen kann, diese Steuerung quasi aktiv selbst zu übernehmen. Mhm. Und da sieht man dann tatsächlich, dass oft die entspannten Wellen, selbst wenn der ADHSer sich gerade sehr unruhig fühlt, eigentlich die entspannten Wellen zu sehr da sind und von den schnelleren Wellen, die man für den guten Fokus braucht, zu wenige da sind. Und das könnte man dann zum Beispiel auch über die Methode des Neurofeedbacks üben, welche Art der Gedanken, welche Art der Körperhaltung, der Aktivierung ist notwendig, damit ich von den entspannten in die aktiven Wellen komme, aber nicht wiederum in die zu schnellen Wellen kippe, die dann eben Panik und Ängste auslösen. Und da wären wir wieder bei der Komorbidität von Ängsten, von Panikstörungen, die bei ADHS sowohl durch die Neurologie als auch natürlich durch die Erlebnisse dann immer wieder auch vorkommt. Mhm.
Liebe Michaela, lieber Martin, ich habe einen leicht erhöhten Druck mit Blick auf die Uhr. Aber ich habe wahnsinnig viel gelernt jetzt in unserem Gespräch und mich sehr gefreut, euch dich wiederzusehen und dich kennenzulernen.
Ja, angenehm, ja, danke schön.
Nochmal ein Thema haben zusammen, gemeinsam.
Können wir vielleicht noch kurz von der Selbsthilfegruppe sagen, was wir
bis jetzt sehr gerne, bitte, ja, natürlich.
Also wir sind, vergiss nicht, wir sind im ADHS-Spektrum, also ich vor allem, ne? Das heißt, das wird sowieso immer ein bisschen überzogen.
die Webseite findet man unter team-adhs.at, man kann es auch ohne Bindestrich schreiben, das geht beides.
Okay.
Und Bis jetzt haben wir sowohl monatliche Online-Treffen, einfach zum Austausch, allein auszutauschen und zu sehen, es geht anderen auch so, tut gut.
Ah ja,
und
okay.
Zweitens kann man spezifische Fragen stellen und sich helfen mit Tipps und Tricks. Dann haben wir monatliche Präsenztreffen in Wien, bis jetzt nur in Wien. Und zusätzlich haben wir auch Treffen für Studenten, die auch dann sich mit spezifischen Unterstützungen und oder Menschen in Ausbildung sich helfen können. Und auch ein monatliches Treffen für Partner und Angehörige von Menschen mit ADHS, weil die ADHS betrifft ja dann natürlich auch die ganze Familie und auch da tut es manchmal gut, sich mit anderen auszutauschen.
Ja, und, sehr schön. Natürlich, das nimmt man gerne Weise, auf.
Da würde ich noch gerne was dazu sagen.
Bitte.
Die Selbsthilfegruppe haben wir eigentlich übernommen. Also es war vorher, gab es das auch schon, relativ rudimentär, würde ich mal sagen, relativ klein gehalten. Das war von einem anderen Verein, bei dem wir ursprünglich waren. Und wir haben dann gesagt, okay, wir spezialisieren uns wirklich auf die Erwachsenen, weil der andere Verein, bei dem wir vorher da noch tätig waren, der hat eher so die ganze Familie mit Kindern im Blick und solche Geschichten. Und dieses spezielle Erwachsene, das hat uns einfach auf den Nägeln gebrannt, da auch etwas Eigenes zu machen. Und wir wurden dann quasi, wurde uns diese Selbsthilfegruppe erstmal übergeben. Da waren meistens so 5, 6 Leute. Und jetzt weitet sich das sehr stark aus, was uns besonders freut. Aber es ist nur fair, wenn man das, denke ich, auch sagt. Dass
ja, das ist vor allem der beschäftigt sich mit der ganzen Lebensspanne von ADHS. Und dem waren dann die Angebote für Erwachsene fast zu viel, sodass wir gesagt haben, es ist schon schön, etwas zu machen, spezifisch für die Erwachsenen. Und hier sind wir dann.
Und das ist dann Team ADHS, genau.
Also dazu wünsche ich euch weiterhin ja, viel Erfolg, viel Kraft.
Dankeschön, danke.
Alles Gute eurer Gruppe und euch beiden. Nochmals vielen Dank.
Danke.
Und Michaela, du bist ja ein diagnostisches System in sich. Also wir werden uns sicher zu anderen Themen nochmal hören. Und erstmal vielen Dank, Martin. Wir sehen uns, hören uns auch noch.
Danke für die Möglichkeit auch. Das ist ganz toll.
Ja, sehr gerne.
Sehr wichtig.
Sehr gerne. Also
ja,
wenn ihr, ja, du
danke
schaust übrigens super aus heute. Also du hast letztes Mal schon gut ausgeschaut, weil da warst du auf der Rax oben letztes Mal.
Ja, genau.
Warst du auf der Rax, aber
auf der hohen Wand.
Auf der hohen Wand, Entschuldigung.
Genau. Ja. Wir haben uns ja neben unseren
auch sehr gut aus.
Beruflichen und eben den ehrenamtlichen Tätigkeiten für den Verein haben wir uns 5 Tage Italien gegönnt.
Ja.
Ah, deswegen. Das war okay, schön. Dann. Ich schaue jetzt schon wieder obwohl ich auch in Urlaub war, aber ich schaue schon wieder erholungsbedürftig aus.
Das Problem ist das Ganze.
Familiären ja Verpflichtungen. Du bist ja familiär recht im Einsatz.
Ja, das macht auch Spaß. Das macht auch Spaß. Ja, danke euch beiden, gell? Und wir sehen uns, hören uns.
Alles Gute,
alles Liebe.
Danke. Alles Liebe. Ciao, tschüss.